Wenn wir die Schlagzeilen der Welt betrachten, sehen wir politische Mächte, Kriege, Krisen und Umbrüche, aber die Bibel zeichnet hinter all dem eine andere, tiefere Geschichte. Das kleine Prophetenbuch Joel, oft überlesen, entfaltet in einem einzigen Bild von vier Heuschrecken eine erstaunlich weite Sicht auf die Weltreiche, auf Israel, auf das Evangelium und auf die Gemeinde als Leib Christi. Wer diese verborgene Linie versteht, lernt die eigene Zeit nüchtern einzuordnen und entdeckt zugleich, wie groß die Hoffnung ist, in der Christinnen und Christen heute leben. Die vier Heuschrecken, Gottes Sicht auf die Weltmächte. Wenn Joel von vier Heuschrecken spricht, die nacheinander das Feld kahl fressen, öffnet sich hinter einem alltäglichen Bild ein weiter Horizont. Was der Nager übriggelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übriggelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übriggelassen, fraß der Vertilger, so heißt es in Joel Kapitel 1 Vers 4. Vor den Augen des Propheten ist es zunächst ein geschichtliches Unglück, eine verheerende Plage. Doch der Geist Gottes lässt in dieser Abfolge der Verheerung eine Linie erkennen, in der sich die menschliche Herrschaft entfaltet, Babylon, Medopersien, Griechenland und das Römische Reich. Dasselbe Muster begegnet in den Visionen Daniels, wo ein großes Standbild die nacheinander aufsteigenden Weltreiche symbolisiert. Aus der Perspektive des Himmels erscheint die glanzvolle Geschichte der Imperien nüchtern als ein länglicher, abgefressener Acker, Macht, die kommt und vergeht, Herrschaft, die sich aufrichtet und zusammenbricht, ohne dass sie den inneren Hunger der Menschheit stillen könnte. Der erste Faktor im Buch Joel sind die Heuschrecken in vier Stadien, die nagende Heuschrecke, die Babylon versinnbildlicht, die schwärmende Heuschrecke, die Medopersien versinnbildlicht, die kahlfressende Heuschrecke, die Griechenland versinnbildlicht und die vertilgende Heuschrecke, die das Römische Reich versinnbildlicht. Diese vier Arten von Heuschrecken stehen für die vier Abschnitte der gesamten menschlichen Regierung auf der Erde, dargestellt durch das große menschliche Bild in Daniel 2. Nach diesen vier Abschnitten der menschlichen Regierung, die mit dem Antichrist, dem letzten Cäsar des Römischen Reiches, enden werden, wird die menschliche Regierung ein Ende finden. Damit wird eine stille, aber scharfe Diagnose über die Geschichte ausgesprochen. Weltreiche tragen große Namen, hinterlassen Monumente und setzen sichtbare Zeichen ihrer Stärke. Doch vor Gott gleichen sie Heuschreckenschwärmen, die über ein Feld herfallen, sie verzehren, was wächst, sie erschöpfen den Boden, und am Ende bleibt Staub zurück. In dieser Sichtweise wird deutlich, wie relativ politische und kulturelle Höhepunkte sind. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, hier erweist sich diese Nützlichkeit darin, dass sie unseren Blick aufbricht, was als unerschütterliche Größe erscheint, wird von Gottes Wort als vergängliche Episode entlarvt. Das ist keine Verachtung der Geschichte, sondern ihr inneres Maß. Es tröstet, dass derselbe Gott, der die Heuschrecken zulässt, als Herr der Geschichte im Hintergrund handelt. Er überlässt sein Volk nicht blind den Mächten, sondern gebraucht sogar feindliche Reiche, um Israel zu züchtigen, seine Ratschlüsse voranzutreiben und die Bühne für das Kommen Christi zu bereiten. Wer sich in dieser Sichtweise übt, lernt, die eigene Zeit nicht absolut zu nehmen, sondern in der Hand dessen zu sehen, der Anfang und Ende der Geschichte in seinen Händen hält. Das macht nüchtern und zugleich frei, frei von Angst vor den Heuschrecken der Gegenwart und offen für das stille, tragende Handeln Gottes mitten in einer verzerrten Welt. Was der Nager übriggelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übriggelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übriggelassen, fraß der Vertilger. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wer die Weltgeschichte mit Joels Augen betrachtet, verliert die Furcht vor dem Wechsel der Mächte und gewinnt Vertrauen in die stille Souveränität Gottes. Inmitten politischer Verschiebungen und kultureller Erschütterungen darf das Herz zur Ruhe kommen. Die Heuschrecken haben nicht das letzte Wort, sondern der Herr, der ihre Grenzen kennt und sein Volk durch alle Zeiten hindurch trägt. Die römische Heuschrecke und die Offenbarung Christi. Die letzte Heuschrecke in Joels Schau, die das römische Reich versinnbildlicht, hat eine doppelte Gestalt. Einerseits erscheint sie als harte Realität politischer Macht, militärische Stärke, strenge Verwaltung, eiserne Ordnung. Für Israel bedeutete diese Phase Fremdherrschaft, Erniedrigung und schließlich die Zerstörung Jerusalems. Josaphats Tal, von dem Joel spricht, ist ein Bild für die Versammlung der Nationen zum Gericht. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Äußerlich ist die Geschichte von Römer ein weiteres Kapitel des Verzehrtwerdens, das Volk Gottes scheint unter der Last der fremden Herrschaft zu verschwinden. Gerade deshalb überrascht die Linie, die Gott in derselben Zeit im Verborgenen zieht. Die letzte Phase von Gottes Sendung der Heuschrecken ist das Römische Reich. Während das Römische Reich das rebellische Israel züchtigte, tat Gott zugleich etwas Stilleres und Geheimnisvolleres. Er gebrauchte das Römische Reich, um die Region rund um das Mittelmeer, das Zentrum der menschlichen Besiedlung, in geordneter Ruhe zu halten. Straßen wurden gebaut, Schifffahrtsrouten auf dem Meer eingerichtet und alle Völker sprachen eine gemeinsame Sprache, Griechisch. Mitten in dieser römischen Ordnung erscheint, scheinbar unscheinbar, der Sohn Gottes. Die Straßen, die Sprache, die organisierte Welt des Imperiums werden zur unbewussten Dienerin des Evangeliums. In der Fülle der Zeit wird Jesus unter römischer Herrschaft geboren, lebt in einer von Römer kontrollierten Provinz und wird am Ende durch die römische Justiz verurteilt und gekreuzigt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Was wie ein politischer Justizakt aussieht, ist in Wahrheit der zentrale Wendepunkt der Geschichte. Am Kreuz trägt Christus die Sünde der Welt, und in der Auferstehung beginnt ein neues Zeitalter. Pfingsten ist die unsichtbare Gegenbewegung zur römischen Macht, der auferstandene Christus wird im Ausgießen des Geistes auf viele verteilt. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Aus einzelnen Jüngern wird ein Leib, aus einer kleineren Schar entsteht der Leib Christi als korporativer Christus, durch den Christus sich in vielen Gliedern ausdrückt. Während Römer äußerlich regiert, breitet sich das Reich Gottes innerlich aus, quer zu Grenzen, Kulturen und Sprachen. So wird die römische Heuschrecke zum Hintergrund, vor dem die sanfte, aber unaufhaltsame Offenbarung Christi aufleuchtet. Diese Gegenüberstellung schenkt der Gemeinde bis heute Orientierung. Die sichtbare Macht der Reiche ist nicht die eigentliche Mitte der Geschichte. Ihre Mitte ist die Person Jesu Christi, der sich in seinem Leib, der Gemeinde, ausbreitet und ausdrückt. Wer die römische Heuschrecke im Licht des Evangeliums sieht, entdeckt, dass Gott selbst widerstrebende Strukturen dazu verwenden kann, die Offenbarung seines Sohnes zu fördern. Das befreit davon, von äußeren Mächten überwältigt zu sein, und macht sensibel für die leise Spur Christi inmitten komplexer politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse. Die Gemeinde lebt aus dieser inneren Realität, sie ist nicht Gefangene der Heuschreckenzeit, sondern Trägerin der Gegenwart Christi, der mitten im Rauschen der Geschichte seinen Geist ausgießt und sein Reich in den Herzen ausbreitet. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Heute leben, zwischen Verzehrung, Leiden und Offenbarung Christi. Die prophetische Linie Joels endet nicht im Altertum. Sie reicht in die Gegenwart hinein und hilft, unsere Zeit geistlich zu deuten. Die römische Heuschrecke ist nicht einfach verschwunden, sie setzt sich in Gestalt wechselnder politischer, kultureller und wirtschaftlicher Systeme fort, die die Welt ordnen und zugleich verzehren. Israel steht weiterhin im Spannungsfeld der Nationen, und die Geschichte des Volkes bleibt von Leiden gekennzeichnet. Joel beschreibt die Zuspitzung der Völkerkonflikte mit eindringlichen Worten, Scharen, Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. In dieser Verdichtung von Machtkämpfen, Unsicherheiten und Bedrohungen klingt etwas von der heutigen Weltlage an. Doch die Prophetie lässt diese Szenerie nicht für sich stehen, sondern stellt ihr eine andere Linie zur Seite, die fortschreitende Offenbarung Christi. Heute geschehen drei Dinge auf der Erde, das Verzehren durch die römischen Heuschrecken, das Leiden Israels und die Offenbarung Christi. Wir sind weder mit dem Verzehren durch die römischen Heuschrecken noch mit dem Leiden Israels verbunden, sondern mit der Offenbarung Christi. Heute geschieht, was Joel vorausgesehen hat, der Geist wird ausgegossen, und Christus offenbart sich in seinem Leib. Der Epheserbrief fasst diesen geheimnisvollen Reichtum zusammen. Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Der Leib Christi steht nicht unter dem Zeichen der Heuschrecke, sondern unter dem Zeichen der Fülle. Während die Systeme dieser Welt verzehren, entsteht in der Gemeinde ein anderer Raum, ein lebendiger Organismus, in dem der dreieine Gott als Leben, Lebensversorgung und alles erfahren wird. In dieser Perspektive werden die Gläubigen anders verortet. Sie gehören weder zur Linie des Verzehrtwerdens noch zu einer bloß passiven Leidensgeschichte, sondern zur Linie der Offenbarung Christi. Das schließt Leiden nicht aus, aber es verleiht ihm einen anderen Horizont. Leiden wird nicht zum Endpunkt, sondern zum Ort, an dem sich die Kraft des auferstandenen Christus in seinem Leib entfaltet. Der Blick nach vorne bleibt in Joels Prophezeiung nicht verschwommen. Wenn es heißt, eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher, und versammelt euch. Dahin, her, sende deine Helden hinab, dann deutet sich eine eschatologische Szene an, in der Christus und die mit ihm Verbundenen den Schauplatz der Geschichte betreten. Die Offenbarung beschreibt die Vollendung, ein neues Jerusalem, in dem Gott bei den Menschen wohnt und in dem die Spuren der Heuschreckenzeit endgültig überwunden sind. In der Spannung zwischen jetzt und dann lebt die Gemeinde. Sie weiß, dass heute nicht die Zeit der endgültigen Vollendung ist, und doch tragen ihre Tage schon das Licht dieser kommenden Vollendung in sich. Das macht wachsam, aber nicht verzagt, es schärft den Sinn für die Schwere der Zeit, ohne die Hoffnung zu ersticken. Wer diesen roten Faden der Geschichte erkennt, kann den eigenen Weg in ein größeres Ganzes einordnen. Die äußeren Erschütterungen sind real, aber sie sind nicht das Zentrum. Das Zentrum ist Christus, der sich in seinem Leib offenbart und auf seine Erscheinung in Herrlichkeit zugeht. Inmitten einer von vielen Kräften zerrissenen Welt darf die Gemeinde ihre Identität aus der verborgenen Linie der Offenbarung Christi empfangen. Anstatt sich von den Heuschrecken der Gegenwart bestimmen zu lassen, lebt sie aus der Fülle ihres Hauptes, das alles in allen erfüllt. Diese Sicht schenkt einen nüchternen Realismus gegenüber der Weltlage und zugleich eine stille Zuversicht. Der Weg des Leibes Christi führt nicht ins Verzehrtwerden, sondern in die Reife, in der Christus in vielen Gliedern Gestalt gewinnt und seine Herrlichkeit sichtbar wird. Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher, und versammelt euch. Dahin, her, sende deine Helden hinab. Diese Einsicht ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten in einer von Machtkämpfen und Verzehrung gekennzeichneten Welt als der wahre Herr der Geschichte gegenwärtig bist und dass dein Wort uns die verborgene Linie deiner Offenbarung zeigt. Du siehst das Leid Israels, die Unruhe der Nationen und die Dunkelheit vieler Herzen, und doch arbeitest du treu weiter an deinem Leib, damit dein Leben in uns Gestalt gewinnt. Stärke den Glauben dort, wo die sichtbaren Umstände übermächtig erscheinen, und öffne die Augen, damit deine Gemeinde in dieser Zeit nicht von Angst bestimmt wird, sondern von der Hoffnung auf dein Wiederkommen und auf die kommende Wiederherstellung. Lass die Realität deines Geistes in deinem Leib sichtbar werden, so dass Menschen inmitten dieser Welt etwas von deiner Liebe, deiner Heiligkeit und deinem Frieden erkennen. Tröste, wo die Heuschrecken des Lebens vieles genommen haben, und fülle die Leere mit deiner Nähe und deinem auferstandenen Leben, bis du alles neu machst und Gott unter den Menschen sichtbar wohnt. Amen.